Ich lese uns den Predigttext für heute. Er steht im Brief des Paulus an die Epheser im Kapitel 4, die Verse 1 bis 15. Dieses Kapitel ist überschrieben mit der Überschrift Einheit in der Gemeinde. Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Deshalb heißt es in der Schrift, er ist in die Höhen hinaufgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben geschenkt. Dass er in die Höhen hinaufstieg, bedeutet aber auch, dass er vorher herabgekommen war. Er kam als Mensch auf die Erde. Er, der herabkam, ist derselbe, der über alle Himmel hinaufstieg, damit er Herr über alles ist. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde, ist.
Vielen Dank, Erkan, für das Lesen dieses spannenden vierten Kapitels im Epheserbrief. Und ihr werdet merken, dass wir dann im Verlauf immer mal wieder darauf zurückgreifen. Ich bin auch aus dem Konzept, mir geht's wie Dirk. Denn ich wollte mit einem etwas sinnlichen Bild anfangen und ich habe aber vorhin gemerkt, also so hinter mir so gespürt, da war wenig Resonanz, als Dirk auch ein sinnliches Bild hatte. Ich tue es trotzdem. Und zwar wollte ich euch mal das Bild vom Sonntagsbraten geben. Und die, die kein Fleisch essen, ihr könnt ein anderes Bild für euch nehmen, was euch gut tut. Aber es ist doch eine Kunst, einen Braten zuzubereiten, der den Geschmack vom Fleisch zur Geltung bringt. Nicht 0815, sondern ein wirklicher Sonntagsbraten. Das fängt schon an bei der Pfanne, beim richtigen Öl, bei der richtigen Hitze. Das Anbraten, dass die Röstaromen sich entfalten können. Und dann den Braten schmoren zu lassen, um dazu eine richtig gute Soße zu machen. Nicht so eine Kunstsoße, die man überall bekommt, sondern so eine echte Bratensoße. Ein bisschen mit Wein abschmecken, bisschen Gemüse dran. Da kommt man zum Schwärmen. Und in unserer ja doch sehr glaubensfernen Zeit höre ich dann immer so einen pseudoreligiösen Ausdruck, wenn es um so leckere Dinge geht, dass Menschen sagen, zum Niederknien. Mich hat das, als ich das erste Mal gehört habe, etwas befremdet. Aber dahinter steht doch eine tiefe Ehrfurcht vor diesem wundervollen Genuss. Zum Niederknien. Und ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt dieses Bild für euch gefunden. Paulus war auch ein Schwärmer. Paulus konnte auch schwärmen, ins Schwärmen geraten, ja förmlich zum Niederknien. Er schreibt nämlich diesen Brief an die Epheser, damals vor 2000 Jahren. Und bevor dieses Kapitel kommt, was wir eben gehört haben, redet Paulus davon, wie wir gesegnet sind mit allen geistlichen Gütern im Himmel, obwohl wir hier sind und wie Dirk uns vorhin erinnert hat, immer wieder vom Fleisch versucht werden, aber uns zu vergegenwärtigen, was Christus für uns getan hat. Wir gehören zu ihm, wir sind erwählt vor der Schöpfung, vor der Schaffung der Welt. Und in Jesus, sagt Paulus, haben wir Erlösung, wir haben Vergebung, wir haben Weisheit, wir haben Einsicht, Erkenntnis, Gnade über alles Maß hinaus. Ihr Lieben, ich zitiere nur so einzelne Verse aus dem Anfang des Epheserbriefs, dass wir das Geheimnis seines Willens erfassen können und dass wir zu einer Einheit des Leibes Christi hingeführt werden. Christus als Haupt seiner Gemeinde, seines Leibes, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Schmeckt ihr das? Riecht ihr den Duft, wie Paulus schwärmt vom Evangelium, vom Reich Gottes, von seiner Gnade, von Jesus und seiner Gemeinde wie ein Sternekoch vom Sonntagsbraten? Mich faszinieren solche Menschen wie Paulus, die einen Blick haben über das Sichtbare hinaus, die in diese unsichtbare Welt sehen und die sie uns förmlich herunterholen, greifbar machen, dass wir sie schmecken und sehen und anfassen und riechen können. Die begeistert sind vom Schöpfer, die begeistert sind vom Heil, vom Heiligen Geist und von seiner Gnadenfülle. Nur als persönliche Frage. Begeistert dich das noch, was du vielleicht mal vor 30, 40, 50, 10 Jahren das erste Mal gehört hast von Jesus? Begeistert dich das? Ich habe euch ja versprochen, dass wir 5 Sonntage, 5 Frauenporträts betrachten und ich habe heute das zweite mitgebracht und ihr werdet gleich merken, wie das zusammenhängt, Paulus. Und diese Frau, die hat etwas später gelebt als der Apostel Paulus, nämlich im 14. Jahrhundert, Katharina von Siena. Siena, eine bedeutende Stadt in der Toskana, also im oberen Italien, eine mittelalterliche Stadt. Und wer dort noch nicht war, hat ein bedeutendes Stück Kunst- und Kirchengeschichte noch nicht gesehen. Also wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, 3 Wochen in die Toskana zu fahren, dann 1 Woche Florenz, 1 Woche Siena und 1 Woche die anderen Städtchen. Das ist ein Muss für jeden, der noch reisen kann und möchte. Und dort wurde 1347, so sagt man, man ist ja bei diesen Zahlen nicht immer ganz genau gewiss, Katharina geboren. Und Katharina war eine Frau, die wie kaum eine andere, vielleicht eben so wie Paulus, begeistert war von den Geheimnissen Gottes, und die reden konnte und schwärmen konnte über das Blut Christi, das uns vielleicht heute in unserem Denken fremd ist. Aber wir haben eben ein altes Kirchenlied gesungen von Gerd Terstegen und da ist mir bewusst geworden, Terstegen war tatsächlich auch ein Mystiker, der über das Blut, über die Geheimnisse Gottes schwärmen konnte in seinen Gedichten und etliche davon sind vertont und dieses Gott ist gegenwärtig, singen wir relativ häufig, ist ein uns sehr bekanntes altes Lied. Oder auch Zinzendorf, also auch in der neueren Zeit, auch in der protestantischen Geschichte kennen wir Menschen, die ähnlich waren wie die alten Mystiker, die schwärmen konnten, die in diese tiefen Geheimnisse Gottes hineinschauen konnten. Und so hat Katharina gesprochen vom Blut Jesu, es war ihr alles. Es war nicht nur in ihrem Kopf, dass Jesus einmal am Kreuz sein Blut vergossen hat, sondern das Blut Jesu war für sie das Leben, die Quelle, weil darin die Erlösung liegt für uns, aber nicht nur für uns, sondern für die ganze Menschheit. 1377 schreibt diese Frau an den Papst Gregor den 11. In einer Zeit, wo die Päpste für Macht und Reichtum standen, für den Kirchenschatz, für nicht nur Macht, sondern auch zum Teil Machtmissbrauch. Es war die Zeit, wo Kaiser und Papst, wo also Krone und der Stuhl Christi auf Erden, so hat man es verstanden, sich die Macht dieser Welt geteilt haben. Und an diesem Mächtigen, an diesem Papst Gregor den 11. schreibt Katharina, der eigentliche Schatz der Kirche ist das Blut Christi zur Erlösung der Seelen. Eine einfache Frau schreibt dem mächtigsten Mann der Kirche, dass seine Schätze nichts sind im Vergleich zu dem Blut Christi. Und dieses Blut, schreibt sie weiter, wurde nicht vergossen um des weltlichen Besitzes willen, sondern zur Erlösung der Menschheit. Es ist also viel besser, das Gold des weltlichen Besitzes fahren zu lassen, als das Gold des geistlichen Besitzes. Wohlgemerkt, so schreibt eine Frau im Mittelalter an den obersten Repräsentanten der kirchlichen Macht. Eine einfache Frau. Wer war diese Katharina aus dem Städtchen Siena? Ihr Vater heißt Jacobo Benincasa, war aus einem verarmten Adel und musste seine Familie durchbringen mit harter Arbeit als Wollfärber. Es war eine Zeit, wo man viele Kinder hatte. Katharinas Mutter Lappa di Puccio di Piagente brachte 25 Kinder zur Welt. Katharina war Nummer 24. Das war kein Familienglück. Ungefähr zu Katharinas Geburt brach die Pest aus, von Zentralasien her über ganz Europa. Und es gibt Landstriche, da ist die Hälfte der Bevölkerung an Pest gestorben. In deutschen Städten ging das noch so, da ist etwa jeder Zehnte gestorben, zum Beispiel in Hamburg. Aber die Einwohnerzahl Europas hat sich dezimiert um ein Drittel. Das muss man sich mal vorstellen. Und so sind auch die meisten Geschwister von Katharina an Pest gestorben in dieser Zeit. Es ist eine Zeit, der ein großer Aufschwung vorherging, aber die Pest hat dann sozusagen ganze Landstriche verwaist. Eine Zeit, in der Mädchen auch in der Regel ohne Ausbildung groß geworden sind, so auch Katharina. Erst viel später hat sie etwas lesen und schreiben gelernt. Und da, wo sie zur Welt kam und wo sie aufgewachsen ist, in der Altstadt von Siena, ist es nur ein paar Straßen bis zur großen Kirche San Domenico, die Dominikanerkirche. Und dort konnte sie auf diese Kirche schauen und hat schon mit 6 Jahren ihre erste Vision gehabt. Sie sah Christus über der Kirche schweben auf einem Thron und Petrus und Paulus und Johannes neben ihm. Und so hat sie als Kind schon begonnen, sich zurückzuziehen. Ihr seht hier das Haus, wo sie aufgewachsen ist, ist heute ein Museum, das Santuario Casa di Santa Caterina. Und dieser Raum, der später so prächtig ausgestattet wurde, das ist der Raum ihres Oratorio, also ihres Gebetsraumes. Und schon als Kind zog sie sich zurück und hat die Einsamkeit gesucht und das Gebet, also das, was wir heute am Anfang gehört haben, mit Jesus aufzustehen, sich mit Jesus schlafen zu legen, eigentlich mit Jesus zu leben, zu atmen, zu essen, zu trinken. Das hat ihr Leben ausgefüllt. Und wir wundern uns nicht, dass diese Frau eine Mystikerin wurde, weil sie ihr ganzes frühes Leben so in Einsamkeit verbracht hat. Es stammt auch ein Ausspruch von ihr. Sie sagt, die Menschen haben überall Gelegenheit zum Gebet. Und ihr müsst euch mal vorstellen, das schreibt sie in einer Zeit, wo Menschen hart arbeiten mussten, um überhaupt überleben zu können. 25 Kinder zur Welt bringen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mit 12 Jahren als Mädchen im heiratsfähigen Alter zu sein, schreibt Katharina, die Menschen haben überall Gelegenheit zum Gebet, weil sie den Ort ihres Gebets, wo Gott aus Gnade wohnt, beständig mit sich tragen, nämlich das Haus unserer Seele, wo die heilige Sehnsucht fortwährend betet. Katharina hat also den Menschen ihrer Zeit zugesprochen, und das tut sie auch uns heute, zu sagen, egal wo du bist, ob du arbeitest, ob du schläfst, ob du unterwegs bist, du musst nicht in die Eisenbahnstraße oder in die Johanneskirche, um zu beten. Hier drin in deiner Seele trägst du das Haus Gottes. Und dort kannst du dich immer zurückziehen. Dort erlebst du Verbundenheit mit Jesus. Ich finde das unglaublich ermutigend, auch nach Jahrhunderten. Mit 12 Jahren, wie gesagt, war man heiratsfähig als Mädchen, auch Katharina. Und ihre Eltern wollten sie gern verheiraten. Das war die Chance, überhaupt Esser aus dem Haus zu kriegen und dass das Leben auch weitergeht in einer möglichst guten Verbindung. Katharina hat sich ihren Eltern widersetzt, denn sie hat für sich die Ehelosigkeit verstanden und hat sozusagen Christus als ihren himmlischen Bräutigam gesehen. Das heißt, sie drückt das so aus, sie hat sich vermählt mit Christus. Das war ihr Leben, das war ihre Schau, und irgendwann mussten die Eltern es akzeptieren. Und so hat sich Katharina an den Dominikanerorden gehalten. Wie gesagt, ihr Haus ist nur ein Steinwurf von der Dominikanerkirche entfernt. Und so wurde sie, wir sagen heute Nonne, Ordensschwester. Wir haben vorhin gehört in diesem Epheser 4, dass Paulus sagt, jeder Einzelne hat die Gnade in dem Maß, wie Christus sie uns schenkt. Und dieser Satz ist mir wichtig geworden, denn es geht ja nicht darum, dass wir so machen wie eine Katharina von Siena. Das wäre für den Arbeitsmarkt nicht gut. Dann wäre die Apotheke nicht mehr besetzt und der IT-Support würde brach liegen. Also insofern auch das immer wieder, Gott hat für jeden von uns seinen Platz. Und wenn wir über Vorbilder reden, auch in der Kirchengeschichte, dann geht das nie darum zu sagen, ich will jetzt auch so machen. Paulus sagt, er, Christus, Jesus, hat jedem eine besondere Gabe geschenkt. Und die Frage ist eben für mich und für dich, was ist deine, was ist meine besondere Gabe? Lass sie uns eben die auch entdecken. Lass uns diese Vorbilder nehmen, um auch Dinge zu entdecken in unserem Leben, die wir vielleicht bisher gar nicht begriffen haben, weil wir oberflächlich drüber hinweggehen. Aber das Ziel, sagt Paulus, ist, dass wir den Leib Christi auferbauen. Also das Ziel ist nicht, dass wir uns um uns drehen, dass wir Egozentriker sind, die vielleicht mal sonntags hierher kommen und dann nach Hause und dann leben wir so schön unserem privaten Glauben, sondern es geht, sagt Paulus, um die Einheit der Gemeinde, die Einheit des Leibes Christi. Es geht von diesem Ich weg zu einem Wir. Und Katharina hat das verstanden. Und deshalb, in ihrer Hingabe an Jesus, fängt sie an, eine leidenschaftliche Liebe zur Kirche, wir würden heute sagen, als freie evangelische Gemeinde, eine Liebe zur Gemeinde zu entwickeln. Ich habe einen Ausspruch von Augustinus gelesen, der sagt, in dem Maß, wie einer die Kirche liebt, hat er den Heiligen Geist. Und ich finde genau deshalb dieses Bild von dieser Katharina so großartig, weil wir lesen eben von dieser Mystikerin, die so ganz zurückgezogen leben konnte und die aber gleichzeitig auch hinausgehen konnte, um die Liebe Gottes zur Kirche, zu seiner Gemeinde, zu seinem Leib zu leben. Und das hat sie getan. Sie brannte für diesen Jesus. Sie sagte einmal oder schrieb in einem Brief, meine Natur ist Feuer. Feuer für Jesus und Feuer für die Kirche. Und so ließ sie sich senden. Sie ging hin zu den Menschen. Sie fing an bei ihren Verwandten. Das ist ja manchmal besonders schwierig. Sie ging hin zu den Hilfebedürftigen. Und ich möchte euch nochmal dieses Bild vom 14. Jahrhundert geben. Wir hatten nicht die hygienischen Bedingungen in so einer mittelalterlichen toskanischen Stadt, wie wir sie heute hatten. Die Flüsse haben gestunken. Die Menschen haben ihre Abfälle aus den Häusern geworfen, eben in den Fluss hinein. Die Essensreste. Es gab keine Kanalisation. Epidemien waren sozusagen das Leid der Gesellschaft. Katharina ging hin. Sie pflegt Kranke. Sie scheut sich nicht vor Aussätzigen. Sie stiftet Frieden zwischen verfeindeten adligen Familien. Sie konnte es nicht ertragen, dass Familienfäden die Städte durchzogen haben. In Siena gibt es diesen großen Platz, diesen Palio, wo dieser Campo, wo dieser Palio stattfindet, wo diese verschiedenen Adelsgeschlechter, es wird heute noch gefeiert, Wettkampf austragen auf dem Pferd. Aber diese Familien, die waren nicht immer harmonisch, waren tiefe Fäden. Katharina stiftet Frieden. Sie besucht Gefängnisse. Eine Frau geht ins Gefängnis. Und auch da können wir nur erahnen, dass diese Gefängnisse nicht dem heutigen Standard entsprochen haben. Sie schreibt Trostbriefe an Gefangene. Sie steht Gefangenen bei der Hinrichtung bei. Als Frau, die sich senden ließ. Wir haben gehört in Epheser 4, dass Paulus sagt, ihr seid berufen, oder es fängt an, ich ermahne euch, ein Leben zu leben in Demut, in Freundlichkeit, in Geduld, dass ihr euch gegenseitig in Liebe ertragt und euch bemüht, die Einheit zu wahren, die das Band des Friedens ist. So schrieb es Paulus und so lebte es Katharina. Die Menschen in ihrer Zeit haben sie beschrieben als eine besonders sanftmütige Person, die geradlinig war, die eine göttliche Ausstrahlung hatte und die sich nicht gescheut hat, auch die Wahrheit zu sagen. Sie muss eine Autorität gehabt haben, ein sicheres Auftreten. Sie hat sich nicht gescheut, vor Verantwortungsträger der damaligen Zeit zu treten. Wenn sie alleine war, hat sie sich wie nichts gefühlt, aber in der Autorität des Heiligen Geistes konnte sie auftreten. In einem ihrer Briefe ist überliefert, dass sie sagt, der Mensch aus sich selbst ist nichts. Sein Dasein hat er allein von Gott. Von ihm bekommt er alles, was er braucht. Nur wenn der Mensch sich mit seinem Schöpfer vereinigt, erhält er Anteil an den göttlichen Eigenschaften, nämlich Liebe, Wahrheit und Weisheit. Nochmal die kurze Erinnerung. Kennst du noch diese Sehnsucht nach diesem deinem Schöpfer? Er wartet auf dich und mich, dass wir uns immer wieder ihm öffnen, uns ihm hingeben. Und darin, sagt Katharina, darin liegt diese Verheißung, Liebe, Wahrheit und Weisheit zu bekommen. Nur wenn der Mensch Gott liebt, sagt sie, wird er auch fähig, den Nächsten zu lieben und wird so zum Segen für die Mitmenschen. Liebe zum eigenen Ich, zu etwas, das in Wirklichkeit nichts ist, führt zum Abgrund des Nichts und in die Gottesferne. Wir spüren eine Frau, die tief eingedrungen ist in diese Geheimnisse Gottes, die eine Liebe verströmt und gleichzeitig aber auch eine Schärfe hat, in Schwarz und Weiß zu denken. Und ich hatte das jetzt schon ein paar Mal angedeutet, möchte es nochmal sagen, diese radikale Hingabe, die sie gelebt hat, führt die nach innen gekehrte Katharina eben nach außen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Zug in der Nachfolge Jesu. Vom Ich, was ich erlebe mit Gott, zum Wir. Es geht um wir. Es geht um die Gemeinde. Es geht um die anderen Menschen. Es geht um persönliche Nachfolge zu einem mündigen Christsein. Und es geht darum, dass wir den Wunsch haben, dass eben andere genauso zu mündigen Christen werden. Wie Paulus sagt, es ist ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Und Jesus, Jesus allein ist das Haupt seiner Gemeinde. Diese Frau, die keine oder kaum Bildung hatte, die erst spät lesen und schreiben lernte und die einen Großteil ihrer Briefe diktierte, von ihr sind über 380 Briefe erhalten. Das finde ich faszinierend. Und diese Frau bezeichnet man in der katholischen Kirche sogar als Kirchenlehrerin. So einen Einfluss hat sie gehabt. Und über das hinaus, dass sie eben in ihrem Umfeld gewirkt hat, da wo sie hingestellt war, wie wir es gehört haben, an Kranken, an Schwachen, an Gefangenen, an Familien, ist sie zunehmend auch zu einer Frau geworden, die sich um die politische Einheit der Kirche eingemischt hat, die öffentliche Ansprachen gehalten hat und die sich als Frau in ihrer Zeit nicht gescheut hat, auch die Verantwortungsträger harsch zu kritisieren. Das finde ich auch ganz bemerkenswert. In ganz Europa fragten Menschen sie um Rat. Das muss man sich mal vorstellen. In einer doch sehr patriarchalen, geprägten europäischen Kulturraum kommen Menschen zu einer Katharina von Siena und fragen sie um Rat. Und 1376 reist diese ja immer noch junge Frau nach Avignon. Vielleicht erinnert ihr euch an den langweiligen Geschichtsunterricht, als die Päpste irgendwann mal nach Südfrankreich gezogen sind und haben in Avignon ihre Residenz geführt. Und damals war es Gregor XI. Und Katharina ging zu ihm, um vor dem Papst zu stehen und zu sagen, dein Platz ist in Rom, kehr zurück nach Rom. Gregor hat das getan. 2 Jahre später kam es zu einer Ablösung. Der nächste Papst, Urban VI., war der Papst, als die Kirchenspaltung drohte. Vielleicht erinnert ihr euch ganz dunkel. Mich hat das damals nie interessiert. Papst und Gegenpapst. Also es gab ein Schisma in der abendländischen Kirche. Katharina wirkte für eine Friedenslösung. Ich will euch nicht langweilen mit diesen alten geschichtlichen Daten, aber vielleicht einfach mal dieses Bemerkenswerte festzuhalten. Eine Frau, der so sehr um die Einheit der Kirche ging, die mit Sicherheit aus heutiger Sicht nicht immer alles richtig gemacht hat oder alles richtig gesehen hat, die auch wie jeder auch von uns ein Kind ihrer Zeit war. Aber sie hatte eine Ausrichtung, sie hatte Werte und ein großer Wert davon, den wir aus Epheser 4 gelesen haben, ist die Einheit des Leibes Christi. Und das war ihr kein Weg zu weit, nach Rom zu gehen oder nach Avignon. Ich bin einmal aus der Nähe von Siena gemütlich mit dem Auto etliche Stunden bis Rom gefahren. Und das Stressigste war, nach Rom hineinzufahren. Aber wenn man mal vorstellt, welche Entfernungen das damals bedeutet hat für Menschen, die nicht mit einem komfortablen Auto oder Zug unterwegs waren. Rom und Avignon. 1380, sie soll 33 Jahre alt gewesen sein, das passt zur Mystikerin, so alt wie Jesus. Vielleicht stimmen auch die Daten nicht ganz, aber starb sie aus Schwäche. Und das hat mich auch nachdenklich gemacht, denn im Grunde genommen hat sie in 33 jungen Jahren sich kaputt gefastet, kaputt gebetet, kaputt gedient. Sie starb nicht an der Pest wie viele ihrer Geschwister. Sie hätte vielleicht auch älter werden können, aber ein Teil ihres Glaubenslebens, ein Teil ihrer radikalen Hingabe war eben auch diese komplette körperliche Verleugnung. Es fing schon ganz früh an, sie wollte nicht schön sein, denn sie war mit Christus vermählt. Sie wollte keinen Mann hier als Ehemann haben. Und so starb sie in jungen Jahren und doch mit einer großen Strahlkraft bis heute. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen vielleicht auch in den Bann ziehen konnte mit diesem Bild einer großen Frau. Und wir als Freikirchler, wir haben ja weniger dieses Verständnis vielleicht für diese ganz großen Figuren der Kirchengeschichte, zumal wir ja auch sie nicht als Heilige verehren, aber ich glaube, dass wir doch ganz viel mitnehmen können von so Vorbildern, besonderen Menschen, die eine große Strahlkraft bewahrt haben bis heute. Ich möchte schließen nochmal mit dem Vers aus dem Epheser 4. Bemüht euch darum, sagt Paulus, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält. Ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. Und so ist es ja auch eine Hoffnung, der Gott euch berufen hat. Es gibt nur den einen Herrn, den einen Glauben und die eine Taufe, ebenso nur den einen Gott, Vater von uns allen. Er regiert über alle, wirkt durch alle und erfüllt alle. Amen.